Armin Eich, Die Söhne des Mars. Eine Geschichte des Krieges von der Steinzeit bis zum Ende der Antike. Wir alle möchten daran glauben, dass eine Welt ohne Kriege möglich ist. Aber angesichts der vielen Konfliktherde und des furchtbaren Kriegs in Syrien fällt die Vorstellung schwer, dass unnötige Blutvergießen könne auf absehbare Zeit ein Ende haben. Und sicher kennst auch du Besserwisser, die mit apodiktischer Gewissheit behaupten, der Friede auf Erden sei utopisches Wunschdenken und das Kriegen läge quasi in unserer menschlichen Natur. Aber ist das wirklich wahr? Tatsächlich spricht vieles dagegen. Die Blinks zeigen, dass der Krieg keineswegs mit den Menschen in die Welt kam, sondern historisch bedingt ist. Du lernst, wie er sich über die Jahrtausende hinweg entwickelte und wie aufwendig es eigentlich ist, aus Menschen Krieger zu machen. Blink Nummer 1. Es spricht wenig dafür, dass wir geborene Krieger sind. Wenn du glaubst, Menschen und Kriege seien letztlich leider untrennbar, bist du damit in durchaus illustrer Gesellschaft. Schon der berühmte englische Philosoph Thomas Hobbes verortete den Hang zur Gewalt im 17. Jahrhundert in der Natur des Menschen. Die Annahme stützt sich auf archäologische Funde, die Kämpfe, Kriege und gar Massaker nahelegen. Tatsächlich gibt es aber keine einwandfreien Belege dafür, dass der Krieg so alt wie die Menschheit ist. Die vermeintlichen archäologischen Beweismittel wie zerschlagene Schädel oder durchbohrte Körperteile werden nämlich oft falsch gedeutet. Viele Forscher konzentrieren sich auf Fundstätten mit besonders vielen solcher Relikte und verkennen dabei, dass es generell erheblich mehr Skelette ohne Anzeichen von Gewalteinwirkung gibt. Außerdem können solche Spuren auch durch Tierbisse, Bodenerosionen oder Kannibalen verursacht worden sein, die ihre natürlich verstorbenen Angehörigen posthum anknabberten. Der Großteil der Funde stammt aus der Jungsteinzeit, also frühestens aus dem 12. Jahrtausend vor Christus, sodass zwischen dem Aufkommen der ersten anatomisch modernen Menschen und diesen ersten Nachweisen der Gewalt mehrere tausend Jahre liegen. Es gibt selbst heute noch Völker, die völlig gewaltfrei leben. Die Forschung versucht oft, von Völkern, die bis ins 19. oder 20. Jahrhundert hinein unter prähistorischen Bedingungen lebten, Rückschlüsse auf unsere Vergangenheit zu ziehen. Die Ifaluk sind so ein Volk. Sie leben auf einem Atoll im Pazifik und kennen scheinbar weder Gewalt noch ein Wort für Mord. Wir können zwar nicht eindeutig wissen, ob ihre Lebensweise ein Abbild einer ursprünglichen menschlichen Gesellschaft ist oder sich erst später in der Isolation so entwickelte, aber sie beweist, dass die Gewalt nicht zwangsweise in der Natur des Menschen liegt. Blink Nummer 2. Die vermeintlichen Indizien für jungsteinzeitliche Kriege können auch ganz anders gedeutet werden. Es gab zweifelsfrei wirklich Gewalttaten in der Jungsteinzeit, zum Beispiel den hinterhältigen Raubüberfall auf den berühmten Gletschermann Ötzi vor über 5000 Jahren. Aber gab es damals wirklich auch Kriege? Nahezu alle vermeintlichen Indizien für kriegerische Aktivitäten können auch anders gelesen werden. Selbst wenn ganze Gruppen von Skeletten mit Spuren von Gewalteinwirkungen gefunden werden, ist das noch lange kein Beweis für Krieg. Die Personen können zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten gestorben und lediglich kollektiv begraben worden sein, was den vermeintlichen Kampfplatz eher zu einem Bestattungsort machen würde. Selbst wenn es sich in einem Fall eindeutig um eine kollektive Gewalttat handelt, müssen keine Kämpfe stattgefunden haben. In vielen Fundstätten, wie dem bekannten Fund in der Nähe des baden-württembergischen Talheims, finden sich oft unter den Toten auch Frauen und Kinder, die vermutlich keine Krieger waren. Dazu wurden oft alle Körper auf eine bestimmte Art und Weise gebettet und weisen ähnliche Gewaltspuren auf, aber keine Zeichen von Gegenwehr. All das spricht wenig für einen Kampf als für einen einseitigen Massenmord oder ein Opferritual. Auch die Befestigung von Dörfern deutet nicht zwingend auf Kampfhandlungen hin. Forscher fanden an verschiedenen Orten die Überreste umwehrter Dörfer aus der Zeit zwischen 5600 und 4950 vor Christus und interpretierten die Wälle als Schutz vor Feinden und damit als Hinweis auf Kämpfe. Dabei war lediglich ein Bruchteil der Dörfer dieser Zeit derart umwehrt und die Befestigungen lassen sich ebenso gut als Schutz vor anderen Bedrohungen wie wilden Tieren deuten. Immerhin gab es in dieser Epoche noch keine Kriegswaffen im eigentlichen Sinne. Und für Morde wie in Talheim wurden andere Werkzeuge zweckentfremdet. Während Massaker wie das von Thalheim nach heutigem Wissensstand eher die Ausnahme in der Jungsteinzeit waren, gab es die ersten Kriege mit großer Wahrscheinlichkeit erst später, einige Jahrhunderte nachdem die Menschen sesshaft geworden waren. Aber warum genau fingen Menschengruppen an, einander zu bekämpfen? Blink Nummer 3. Die meisten Gewaltkreisläufe entstehen durch Ressourcenkonflikte und anschließende Vergeltungsschläge. Wenn wir uns ansehen, warum vormals friedliche Völker irgendwann zum Kriegsgerät greifen, lässt sich ein gewisses Schema feststellen, das so vermutlich auch auf die Entwicklung der europäischen Gesellschaften übertragen werden kann. Das Unheil beginnt meist mit einem Ressourcenkonflikt. Völker auf einem frühen Entwicklungsstand leben so lange untereinander in Frieden, wie die Siedlungsdichte niedrig und genügend Trinkwasser, Brennholz und Nahrung für alle da ist. Irgendwann aber werden die Ressourcen knapp und von einer neu in ein Gebiet drängenden Gruppe streitig gemacht. Spätestens, wenn es an Ausweichmöglichkeiten fehlt, setzt sich in der Regel die angestammte Gruppe gewaltsam zur Wehr. So erging es zum Beispiel den Urvölkern auf den Andamaneninseln im Indischen Ozean, die untereinander den Frieden vorzogen, sich aber irgendwann zur Verteidigung ihrer Lebensräume gegen Eindringlinge gezwungen sahen. Und sobald ein einziger Stamm vormals geteilte Wasserstellen und Weideplätze aggressiv für sich allein beansprucht, treibt die Verunsicherung die anderen Gruppen früher oder später zum Kampf um ihren Teil des Kuchens. Mit der ersten gewaltsamen Auseinandersetzung beginnt dann ein Kreislauf aus Rache und Wiedervergeltung. Die geschlagene Gruppe zieht sich zunächst zurück und bläst nach einer bestimmten Zeit zum Gegensturm, der seinerseits Vergeltung provoziert. Dieses geradewegs kindische Hin und Her der Stammesfehde ist quasi die Vorstufe zum Krieg. Die Wahrscheinlichkeit des Kriegsausbruchs hängt indes vom Grad der Segmentierung eines Volkes ab, also der Frage, wie stark eine Gesellschaft in Arbeitsteilung und Hierarchie gegliedert ist oder in elementaren Organisationsstrukturen mit der Kleinfamilie als Basiseinheit. Stark segmentierte Völker denken eher kollektiv und werten gegnerische Angriffe tendenziell schneller als Attacke einer feindlichen Gruppe, denn als Einzeltat. Das Rachebedürfnis weitet sich auf die ganze Gemeinschaft aus und der Konflikt nimmt eine größere Dimension an. Die steigende Zahl der Konflikte schafft irgendwann die Notwendigkeit, einen Teil des Kollektivs speziell für den kämpferischen Schutz der Gruppe auszubilden. Blink Nummer 4. Gesellschaften, die sich militarisieren, ziehen systematisch Jugendliche zu Soldaten heran. Sobald eine Gesellschaft über eine speziell zum Kampf ausgebildete Kriegerkaste verfügt, kann man von einer militarisierten Gesellschaft sprechen. Aber so eine Gesellschaft entsteht nicht von heute auf morgen. Das Aufziehen einer Kriegerkaste ist nämlich ein langwieriger und brutaler Prozess. Um junge Menschen zu Kriegern zu erziehen, muss man ihnen ein Weltbild vermitteln, in dem Gewalt und Aggression unumgänglich und natürlich scheinen. Dafür braucht es unter anderem Geschichten über Kämpfe und Morde in der Welt der Götter und ein perfides Fetischisieren von Waffen. Die Jugendlichen durchlaufen außerdem oft gewaltvolle Initiationsriten. Der Anthropologe David Levinson untersuchte 90 unter prähistorischen Bedingungen lebende Völker und fand heraus, dass es solche Riten in 55% davon gibt. Die Jungen sollen ab einem Alter von etwa 10 Jahren mit absichtlichen Verletzungen durch Peitschenhiebe, Verbrennungen, Tätowierungen, Stiche oder Genitalverstümmelungen gegen sich selbst oder andere abgehärtet werden. Dazu kommen oft Mutproben, spirituelle Hirnwäschen und Drogenexperimente. Außerdem unterscheidet sich das Erziehungsideal kriegerischer Gesellschaften von dem friedliebender Völker. Den Menschen wird der grundlegende Respekt vor dem menschlichen Leben abtrainiert und beigebracht, dass sie sich ihren Wert für die Gruppe erst durch deren bedingungslosen Schutz erkämpfen müssen. Dadurch wird das Töten in Bedrohungssituationen zum Gebot erhoben. Dazu kommen reale Gefahren, denen die jungen Krieger im Gefecht schon früh ausgesetzt werden. Im Krieg bedeutet jeder tote Gegner eine gebannte Gefahr. Natürlich beschränkt sich die Militarisierung einer Gesellschaft nicht darauf, Jugendliche zu Kriegern heranzuziehen. Ein Blick zurück auf das frühe Europa zeigt, was noch alles dazu gehörte. Blink Nummer 5. Die europäische Militarisierung ging Hand in Hand mit technischen Fortschritten und der Differenzierung in Arm und Reich. Es gibt verschiedene Theorien über die sukzessive Militarisierung Europas, aber eines wissen wir gewiss. Die Herausbildung einer Kriegerkaste ging einer Differenzierung zwischen Arm und Reich voraus. Ab dem 5. Jahrtausend vor Christus wurden teils prachtvolle Werkzeuge und Schmuck aus Jade, Gold und Kupfer gefertigt. Offenbar gab es also bereits zu dieser Zeit eindeutige Statussymbole reicher und mächtiger Personen, die große Statusunterschiede innerhalb der Gemeinschaft anzeigten. Spätere Funde prunkvoller Streitäxte zeugen dann von einer allmählichen Herausbildung einer elitären und ästhetisierten Kriegeridentität. Die Überhöhung männlicher Führerfiguren und der Kult um Werkzeuge und Waffen beschleunigte sich ab etwa 2800 vor Christus. Voraussetzungen für die Entstehung ganzer elitärer Kasten von Kriegern war somit die materielle Ausstattung der Kämpfer, die vor allem durch technischen Fortschritt und die Verbreitung neuer Waffentechnologien begünstigt wurde. So wurde zum Beispiel die Gewinnung und Verarbeitung von Kupfer zwischen dem 5. und 2. Jahrtausend vor Christus immer professioneller, weil fähige Handwerker von Hof zu Hof reisten und ihr Wissen untereinander austauschten. Regionale Fürsten ließen sich Kupfer in Rohbarren liefern und beauftragten ausgewählte Schmiede mit der Herstellung immer besserer Waffen. Ihre Höfe wurden zu den Keimzellen des waffentechnischen Fortschritts und die neuen kostbaren Waffen unterschieden die wohlhabenden Krieger immer stärker von der normalen Bevölkerung. Die Krieger bildeten eine neue elitäre Gruppe innerhalb der Gesellschaft. Je schneller sich Wissen und Innovationen auf dem Kontinent zum Beispiel durch Schiffe, Transportwagen und ein europaweites Wegenetz verbreiteten, desto schneller gedieh auch Forschung, Waffentechnologie und Waffenhandel. Blink Nummer 6. In der Kupferzeit bildeten sich endgültig elitäre Kriegerkasten heraus. In der bis ins 3. Jahrtausend vor Christus währenden Kupferzeit lebten unsere Vorfahren zunehmend in räumlich getrennten und autonomen Siedlungen. Die Kriegerkasten dieser Zeit bestanden je nach Dorf aus einem kleineren oder größeren Anteil der männlichen Bevölkerung. Diese Burschen waren stolz, zum erlesenen Teil der Gemeinschaft zu gehören, der Waffen tragen durfte. Die frühen Kriegerkasten stellten ihre Gruppenzugehörigkeit nämlich verstärkt durch Prestigeobjekte zur Schau und pflegten bereits damals eine Art Clubmentalität. Beile, Äxte, Dolche und Keulenköpfe aus Gold und Kupfer wurden zu Statussymbolen und ihren Besitzern zum Beispiel auch nach dem Tod als Grabbeigabe mitgegeben. Von 2800 bis 2000 vor Christus wurden Rang und Reichtum vor allem von Streitaxt und Trinkbecher markiert, weshalb immer wieder auch von einer Streitaxtkultur die Rede ist. Axt und Becher symbolisierten mit Kampfstärke und Trinkfestigkeit zwei wesentliche Bestandteile des Kriegerkults und griffen damit der Selbstinszenierung späterer Kriegerkasten voraus. Man grenzte sich deutlich nach außen ab und hielt eigene Werte wie Maskulinität, Mut und Muskelkraft hoch. Ab 2000 vor Christus verdrängte dann allmählich das Schwert die Streitaxt als Leitwaffe und wurde zu einem noch stärkeren Instrument und Symbol elitärer Kriegsmacht. Im Gegensatz zur Axt ist das Schwert die erste reine Kriegswaffe und damit Kennzeichen der endgültigen Militarisierung Europas. Parallel zum Schwert entwickelten die Menschen andere Verteidigungsmittel wie Brustpanzer und Helm, sowie den Festungsbau im Allgemeinen. Offensichtlich gab es in dieser Zeit das Gefühl einer akuten Bedrohung durch Feinde, das wiederum auf eine generell fortschreitende Militarisierung schließen lässt. Parallel zur sukzessiven Optimierung des Schwerts als Kriegswaffe bildete sich außerdem eine neue Form der kriegerischen Elite heraus. Blink Nummer 7. In der frühen Bronzezeit entstand mit dem Herrscher ein neuer Typ von Krieger, der Burgen und Städte gründete. In der Bronzezeit zwischen 2200 und 800 vor Christus begannen die Menschen, Wissen und Waren auch über große Entfernungen auszutauschen. Dabei entstand eine Elite, die kaum mehr mit den Kriegerkasten der Kupferzeit verglichen werden kann. Ab dem 2. Jahrtausend vor Christus vereinten einzelne Männer nämlich in sich die Rollen des Kriegers und des politischen Herrschers. Diese neuen Machthaber standen anders als in der Kupferzeit über der homogenen Kriegerkaste und stützten ihre Macht auf ihre Einbindung in den überregionalen Handel, insbesondere die Teilnahme am Umlauf von Informationen und waffenfähigen Metallen. Bezeugt wird ihre Existenz durch die Funde besonders aufwendig geschmückter Gräber und wertvoller Beigaben. Ein eindrucksvolles Beispiel ist das um 1940 vor Christus errichtete Grab des Fürsten von Leubingen, in dem Schmuck, verzierte Waffen und wertvolle Werkzeuge gefunden wurden. Diese Herrscher errichteten oft befestigte Burgen an strategisch wichtigen Punkten. Während das traditionelle Handwerk und die Agrarwirtschaft in den meist unbefestigten Dörfern vor den Burgmauern betrieben wurde, fanden die aufkommenden metallurgischen Arbeiten innerhalb des Schutzwalls statt. Ein Beispiel für den Aufstieg dieser Burgen zu bedeutenden Knotenpunkten für Verwaltung, Politik und Wirtschaft ist das altgriechische Knossos. Die Siedlung wuchs zwischen 2000 und 1600 vor Christus auf eine Gesamtfläche von geschätzten 450.000 Quadratmetern und eine Einwohnerzahl von bis zu 50.000 an. Man kann also bereits von einer richtigen Stadt sprechen. Die Bevölkerung fügte sich dem Burgherrn aufgrund der vielen Vorteile der direkten Nachbarschaft. Die Mauern schützten die Menschen vor Angreifern, die Lebensmittel vor Plünderern und boten direkten Zugang zu Trinkwasser. Der fortschreitende Ausbau der Befestigungsanlagen deutet auf ein wachsendes Gefühl der Unsicherheit hin. Tatsächlich wurden Europa und der Nahe Osten von immer mehr Kämpfen und Kriegen erschüttert. Blink Nummer 8. Im 2. Jahrtausend vor Christus konkurrierten bereits Großmächte im Nahen und Fernen Osten. Anders als im bronzezeitlichen Europa mit seinen vergleichsweise kleinen Burgherrschaften und isolierten Stadtstaaten an der Ägäisküste, bildeten sich in Ägypten und dem restlichen Orient bereits um 3000 vor Christus erste große Flächenstaaten. Diese Großmächte verfügten über gut ausgebaute Wissensnetzwerke, große Einzugsgebiete mit üppigen Ressourcen und erstklassige staatliche Infrastrukturen. Die wohlhabendsten unter ihnen konnten diese Voraussetzungen für ein neues militärisches Statussymbol nutzen, die Streitwagenarmee. Streitwagen waren anders als Handwaffen nur im Kollektiv wirkungsvoll und der Aufbau und Unterhalt einer solchen Armee generell teuer. Vom Bau der Wagen samt Zubehör über die Pflege der Pferde und die Besoldung der Trainer bis hin zur Bezahlung der gefragten Profikämpfer. Daneben wurden vor allem der Festungsbau und die Herstellung von Handwaffen vorangetrieben. Zur Aufrüstung jener Zeit gehörten auch die Rekrutierung von Wehrpflichtigen und die Ausbildung von Berufssöldnern, wobei erneut die gut organisierten Großmächte mit größeren Einzugsgebieten, besseren Institutionen und mehr finanziellen Mitteln die besseren Karten hatten als kleinere Herrschaften. Es war dann auch nur eine Frage der Zeit, bis die großen Flächenstaaten miteinander in Konkurrenz gingen und sich von Angst und Machtstreben zum Wettrüsten treiben ließen. Die Aggressivität neuer Auseinandersetzungen zwischen den damals rivalisierenden Großmächten wie Ägypten, Mitanni, heute Nordsyrien und Südostanatolien, und Hattusa, heutige Türkei, griff in vielerlei Hinsicht dem voraus, was die Welt noch heute erschüttert. 1457 vor Christus kam es zur Schlacht von Megiddo zwischen Ägypten und Mitanni, aus dem der Pharao Thutmosis III. Als Sieger hervorging und angeblich 924 Streitwagen erbeutete. Solche Schlachten zwischen den Großmächten klärten die Verhältnisse oft für Jahrzehnte, bevor es zum nächsten Krieg kam. Sie fanden also nicht allzu häufig statt. Blink Nummer 9. Zwischen 1300 und 1100 vor Christus kam es zum vorläufigen Höhepunkt der kollektiven Gewaltausübung. Die bis heute bekannten archäologischen Funde deuten darauf hin, dass die Zahl der europäischen Kriege zunächst noch relativ gering war. Das änderte sich allerdings mit dem Höhepunkt der großen Veränderungen der Kupfer- und Bronzezeit zwischen 1300 und 1100 vor Christus. Das lag zum einen am unaufhaltsamen technischen und wirtschaftlichen Fortschritt. Bessere Land- und Seerouten sowie Vehikel wie Pferdewagen und Schiffe führten zu einer deutlich höheren Mobilität als in vorangegangenen Jahrhunderten, in deren Zuge sich auch Wissen und Ressourcen immer schneller verbreiteten. Gleichzeitig konzentrierte sich die Macht auf immer weniger Potentaten, die über immer größere Reiche und zunehmende Bevölkerungsdichte herrschten und folglich nach noch mehr Macht strebten. Die Kombination aus all diesen Faktoren führte ironischerweise nicht zu mehr Wohlstand, sondern zu einer Reihe von Katastrophen und Krisen, die gemeinhin das Ende der Bronzezeit markieren. Sowohl in Europa als auch dem östlichen Mittelmeerraum häuften sich die Spuren kollektiver Gewalttaten. Vor allem in Europa hinterließen unterschiedlich große Kriegergruppen eine Spur aus Tod und Zerstörung und wurden dabei nicht von politischen Zielen angetrieben, sondern von einer Mischung aus Beutegier, Abenteuerlust und politischen Ambitionen. Dabei bekriegten sich in diesem Katastrophenzeitalter längst nicht nur gleichrangige Großstaaten. Kleinere Kriegergruppen, denen es vermutlich weniger um Macht als um Siedlungsland ging, konnten mit hartnäckigen Angriffsserien ganze Großmächte und Zivilisationen in die Knie zwingen. Im östlichen Mittelmeerraum schafften es zum Beispiel verschiedene kleinere Angreifergruppen aus Sizilien, Sardinien und Lykien, das ägyptische Großreich zu stürzen. Sie brachten vor allem ägyptische Küstenstädte dauerhaft in Gefahr, sodass viele Orte wie Ugarit und Hattusa aufgegeben wurden und schließlich sowohl Ägypten als auch das Großreich der Hethiter unter der Dauerbelastung zusammenbrachen. Somit wurde den großen Zivilisationen letztlich ihr eigener Fortschritt zum Verhängnis. Teile des Militärs entzogen sich der Kontrolle und konnten dank ihrer hervorragenden militärischen Ausbildung und Ausrüstung im Kampf gegen ihre ehemaligen Herren die Zivilisation stürzen, die sie überhaupt erst hervorgebracht hatte. Blink Nummer 10. In der Eisenzeit setzte sich die defensive Kampfformation gegen den Einzelkampf durch. Der Zusammenbruch der Großmächte und die über Europa hinwegschwappende Gewaltwelle vernichteten auch den Großteil der Hinweise, die uns heute Auskunft über diese Zeit geben könnten. Die Epoche wird daher auch oft das dunkle Zeitalter genannt. Die mühsam wiedergenesenen Staaten wollten sich nach diesen Erfahrungen gegen weitere Katastrophen wappnen und entwickelten eine neue Kampftechnik. Das griechische Heer begann seine Soldaten zwischen dem 10. und 6. Jahrhundert vor Christus mit schwerem Geschütz auszustatten und in streng geordneten Formationen aufzustellen, aus denen sie sich nicht ohne Befehl lösen durften. Die neue Kampftechnik ließ wenig Freiraum für Eigeninitiative und basierte in ihrer defensiven Ausrichtung auf der Disziplin der Truppen. Der Gegner sollte zurückgedrängt werden und die geschlossenen Reihen auf keinen Fall überwinden. In Griechenland und vielen anderen Gebieten bemühten sich die Politiker jetzt außerdem, das Wissen um neue Waffen oder Kampftechniken geheim zu halten. Der Zugang war disziplinierten Bürgersoldaten vorbehalten, die beides auf Befehl gegen andere Staaten einsetzen sollten. Mit dem Durchbruch der Phalanx-Kampfweise im 7. Jahrhundert vor Christus verlor der Einzelkämpfer vorerst endgültig an Bedeutung. Die Phalanx spielt auf das griechische Wort für Walze an, da die Infanteristen in dieser Formation in dichten Reihen hintereinander marschierten und den Gegner so regelrecht niederwalzen sollten. Die Umstellung ging mit weiteren waffentechnischen Innovationen einher. Neben dem korinthischen Helm wurden große Rundschilder eingeführt, die für den Einzelkampf zu schwer, in der ersten Reihe als Schildmauer aber sehr wirkungsvoll waren. Die klassisch griechische Phalanx erwies sich als außerordentlich erfolgreich. Sie breitete sich bis nach Nordeuropa aus und sorgte dafür, dass sich die griechische Zivilisation trotz aller Kleinkriege der griechischen Stadtstaaten untereinander bis 330 vor Christus unbeeinträchtigt von äußeren Angriffen entwickeln konnte. Die Phalanx blieb als höchst entwickelte Kampfformation über Jahrhunderte das wichtigste Mittel und wurde erst ab dem 6. Jahrhundert durch Kriegsflotten ergänzt. Blink Nummer 11. Im Zuge des Wettrüstens ab dem 4. Jahrhundert vor Christus entwickelte sich die Kriegstechnologie enorm weiter. Da sich nur die reichsten griechischen Stadtstaaten den Aufbau einer eigenen Kriegsflotte leisten konnten, brachte dieser militärische Meilenstein das für die damalige Zeit typische geopolitische Gleichgewicht ins Wanken. Es begann eine hitzige Phase des Wettrüstens, die neue Belagerungstechniken, Artilleriegeschütze und andere Innovationen hervorbrachte und schließlich das Zeitalter der Kriegswissenschaft einläutete. Im 4. Jahrhundert vor Christus war die Waffentechnologie und die strategische Kriegsführung so weit fortgeschritten, dass sich die Machthaber ihre Wettbewerbsvorteile durch das Engagement von Spezialisten wie Kriegsingenieuren verschafften. Als einer der berühmtesten unter ihnen gilt in griechischen Quellen Ktesibios, der Alexandriner, der im frühen 3. Jahrhundert vor Christus das Federkatapult erfand. Andere Innovationen der Zeit waren fahrbare Belagerungstürme, mechanische Rammböcke und Planiermaschinen. Diese zunehmend innovativen Kriegstechnologien wurden durch hohen Materialaufwand ausgebildetes Personal und geeignete Organisationsformen zu einer kostspieligen Angelegenheit, die sich nur große Flächenstaaten wie das persische Großreich leisten konnten. Andere mussten improvisieren, wie zum Beispiel der Gewaltherrscher Dionysos. Der wollte während seiner Herrschaft zwischen 405 und 367 vor Christus von Sykaros aus ein Imperium aufbauen und finanzierte die Kriegstechnik für die Ausweitung seines Reiches, indem er die Beute kleinerer Eroberungskriege in die Gagen der Ingenieure investierte. Die neuen Maschinen, Formeln und Taktiken brachten den Staaten meist aber nur kurzfristige Überlegenheit, da die Gegner den Rückstand durch das Kopieren und Weiterentwickeln der Innovationen oft schnell einholten. Klarer Sieger im Wettrüsten war Alexander der Große, dessen drei Herrschaftsbereiche, Makedonien, Ägypten und Altpersien, vom 4. bis ins 3. Jahrhundert vor Christus das militärische Maß der Dinge waren. Erst die Römer vermochten es, Alexanders Staatensystem zu vernichten und ihrerseits eine über Jahrhunderte hinweg stabile Herrschaftsordnung zu etablieren. Blink Nummer 12. Der Siegeszug der Römer beruhte auf taktischen Änderungen der Kriegsführung und der Aufgabe bestimmter politischer Dogmen. Im Grunde entschied die Römische Republik den Rüstungswettlauf um die europäische Vormachtstellung nicht durch militärische Innovation für sich, sondern durch kluge politische Entscheidungen. Das Imperium brach zum Beispiel mit bestimmten Traditionen, um sein Einzugsgebiet und das Heer zu vergrößern. Im Gegensatz zu anderen Stadtstaaten, deren streng reglementierter Zugang zu Bürgerrechten auch die Zahl der Wehrpflichtigen begrenzte, räumte Rom unterlegenen Gegnern schon nach kurzer Zeit bestimmte Privilegien ein. Es schloss bilaterale Verträge, bildete Kolonien und machte ehemalige Sklaven zu Bürgern. Neu war auch der leichtere Zugang zum Militär. Nachdem lange Zeit nur vermögende Bürger eintreten konnten, stand die Tür ab dem 2. Jahrhundert vor Christus auch einfachen Bauern, den Proletarii, offen, die ihre Ausrüstung wie alle anderen vom Staat gestellt bekamen. So wuchs das Heer der Stadtrepublik binnen 100 Jahren auf eine Stärke von 25 Legionen bzw. 100.000 Infanteristen an. Um flexibler und aggressiver anzugreifen, konnte die bislang eher unbewegliche Phalanx bei Bedarf in kleinere Manipel genannte Gruppen aufgeteilt werden. Oberstes Ziel der Kombination aus archaischen Kriegselementen wie dem Einzelkampf und der strengen Disziplin war es, die Ordnung des Gegners zu stören. Unter Augustus vollzog sich zudem der Übergang vom Milizsystem der immer neuen Rekrutierung freier Soldaten zum Berufsheer mit lebenslang angestellten qualifizierten Soldaten. Die Standorte der einzelnen Legionen wurden zu Verwaltungs- und Versorgungszentren für die beweglichen Einheiten, aus denen Augustus und seine Nachfolger ihre Invasionsheere formierten. Das Berufsheer wurde zum maßgebenden Herrschaftsinstrument nach innen und außen. Und im 4. Jahrhundert wurde sogar ein professioneller Generalstab eingerichtet, der fast alle Planungs- und Befehlskompetenzen übernahm. Auf diese Weise konnte das Römische Reich seine Vormachtstellung fast ein Jahrtausend lang behaupten. Erst im 7. Jahrhundert nach Christus glichen die germanischen Völker ihre Kampftechniken und Ausstattungen an und läuteten schließlich mit dem Sturz des Imperiums das Ende der Antike und den Beginn eines zweiten dunklen Zeitalters ein. Vielen Dank, dass du dir die Blinks zu Die Söhne des Mars von Armin Eich angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Entgegen vieler Darstellungen sind wir Menschen keineswegs von Natur aus kriegerisch. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Kriege sogar ein vergleichsweise neues Phänomen unserer Geschichte sind und maßgeblich durch Machtstreben und technischen Fortschritt verursacht wurden. Wenn wir das Zusammenwirken von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft schonungslos analysieren, besteht die Hoffnung auf eine Zukunft ohne die brutalen Folgen kollektiver Gewalt. Und noch etwas. Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Die Söhne des Mars als Betreff und sag uns, was du denkst.